Sportcast Freiburg.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 361. Folge des Podcast Freiburg. Nach einem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt machen wir das direkt nach dem Spiel. Und wir, das sind Mischa und ich. Hallo Mischa.
Hi Julian, guten Abend. Wir sind direkt nach dem Spiel.
Das heißt, man muss uns nachsehen, wenn wir irgendwas nicht in die Tiefe analysiert haben.
Ja, aber oder nicht ganz fair in der Bewertung zu Christensen sind oder so.
Ja. Alle Emotionen sind noch frisch. Ja, aber wir haben keinen Stadionblick, das heißt, meistens bin ich ja dann auch etwas ruhiger, wenn ich es dann doch nochmal aus einer anderen Perspektive sehe oder so, hilft es ja manchmal schon. Manchmal macht es schlimmer, to be fair, heute glaube ich insgesamt okay. Und der SC jetzt seit 7 Spielen ungeschlagen, das ist ziemlich viel. Der SC seit 4 Spielen ohne Sieg, das klingt auch erstmal viel. Mischa, wie fühlst du dich?
Ich finde es eigentlich ganz gut. So insgesamt, weil jetzt auch dieses Spiel, da war halt irgendwie einigermaßen was los. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer nur an Freiburg liegt, ob es spielerisch gut aussieht oder nicht gut aussieht, sondern es kann halt auch irgendwie viel an den Gegnern liegen. Aber das war doch jetzt ein Spiel, das konnte man angucken. Phasenweise war es dann doch, also wenn Frankfurt dicht machen wollte, konnten sie es auch halbwegs, ne? Aber trotzdem fand ich, insgesamt gab es genug Szenen. Aufstellung war ganz gut. So, ich finde, so von dem her geht's bergauf. Was mir auch gut gefällt, ist halt, dass so viele Spieler fit sind. Also man hat jetzt wirklich außer Irie und Trey, aber gut, Trey kann man langsam auch. Also mal gucken, was da noch passiert. Kann man halt alle sehen, das freut mich eigentlich auch immer.
Ja, dass man tatsächlich mal Luxusprobleme hat auf manchen Positionen, ist cool. Ja, ich finde eigentlich, wir beide sind, glaube ich, die am wenigsten Unzufriedenen, auch generell gerade von der Phase, aber wir haben jetzt auch das Glück, dass wir das bessere Spiel hier erwischt haben, dass nach dem Spiel gegen Gladbach hätte ich auch anders geklungen als heute, das muss man, glaube ich, so fairerweise sagen und das kann man auch nachhören, wer es noch nicht getan hat in der letzten Folge vom Podcast, da haben Paddy und Patrick das Spiel ja auch nochmal mit einer Woche Verspätung auseinandergenommen und das fand auch so generell, glaube ich, so die Trends beim Freiburg gerade ganz gut diskutiert. Ich glaube, da waren auch so unsere Sichtpunkte jeweils auch irgendwie halbwegs mit vertreten. Das kann man auf jeden Fall sich nochmal anhören. Das passt immer noch sehr viel Gutes dazu und auch nochmal extensiv die Mitgliederversammlung besprochen, die ja auch letzte Woche dann stattgefunden hat, beziehungsweise jetzt vorletzte Woche mittlerweile. Genau, also daher nochmal Hörempfehlung dafür, auch für so eine allgemeinere SC-Einschätzung im Moment. Was so News angeht, haben wir deswegen auch gar nicht so viel, weil da wurde schon sehr viel über die Länderspielpause abgefrühstückt. Ich glaube, vielleicht kann man nochmal kurz sagen, in der bei der Nationalmannschaft wurde ja Arthur Bodo nachnominiert, hat dann aber keinen Kaderplatz bekommen, weil Olli Baumann dann doch nicht mehr übel war und ist dann noch abgereist nach einem Schlag aufs Knie. Schien aber nichts Schlimmeres zu sein, weil heute hat er ja schon wieder gespielt.
Glaubst du das dann immer?
Ich glaube, also in dem Fall so, schon, weil da haben sie jetzt keinen Vorteil zu lügen, ne? Also, ganz einfach sagen,
so. Es ist halt so unangenehm, ne? Dass man halt so sagt, okay, ciao, geh jetzt wieder nach Hause mit 4 Torhütern, lässt es nicht so gut trainieren und so und dann.
Ja, vielleicht, aber ich finde es halt nicht peinlich genug, um irgendwie da eine Lügengeschichte zu erzählen.
Das stimmt, ja. Ja, was dann halt immer kommt, also sobald dann Arthur Bodo irgendwie nominiert wird, dann, oder auch wenn er einen Elfmeter gehalten hat oder sonst irgendwas, es kommen dann halt so Transfergerüchte immer auf, die mich leicht nervös machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fände es schon irgendwie so bitter, wenn jetzt Arthur Bodo nächste Saison schon geht. Ja, was denkst du?
Ich bin eher ja happy, wenn diese Nationalmannschaftsnominierung kommt, damit nicht so ein komisches Gefühl entsteht von in Freiburg wirst du nicht nominiert oder so. Allerdings, wenn man in Augsburg nominiert werden kann, dann scheint es mir daran nicht zu liegen. Ich bin da, ja, keine Ahnung, es kann natürlich immer kommen, aber ich glaube, es hat nicht so viel damit zu tun, was jetzt außerhalb passiert quasi oder wie viel Elfer-Szenen er jetzt hat oder sowas. Ich glaube, klar hilft das seinem Wert international so ein bisschen, aber letztlich schauen die ja auch dann tatsächlich auf Film und Statistik und so und weniger auf jetzt Insta-Clips, wie vielleicht die Fanbases der jeweiligen Vereine das tun.
Ja, hast schon recht.
Aber ich würde schon auch hoffen, dass wir ihn zumindest nächste Saison auch noch beim SC sehen. Das wäre sonst echt ein bisschen sonst wäre es ein Jahr auf jeden Fall zu früh, das Berühmte. Gleichzeitig, so wie ein Vertrag vermutlich strukturiert ist, kann es halt gut sein, dass es dann irgendwie die berühmte Ausstiegsklausel oder dann läuft der Vertrag in 2 Jahren aus oder sonst irgendwas. Was weiß. Meist war es ja auch nie so genau öffentlich.
Ja, ich fände es halt irgendwie schon cool, wenn man ein oder zwei echt so, ja, so richtig gute Saisons von Antobolo hat. Ansonsten finde ich, ist der Trade-off dann halt nur so finanziell und das ist mir ja herzlicher, also ist ja recht egal. Und wenn man das dann hat, dass man schon ein Jahr lang einen Torhüter hatte, der halt schon etwas verunsichert war und der in Bundesliga ankommen musste und dann hat man ein Jahr, das ist irgendwie okay und dann hat man ein Jahr, das ist ganz gut. Das ist mir dann irgendwie ein bisschen zu wenig. Dann hätte man wahrscheinlich hätte man mit einem durchschnittlichen Keeper vielleicht am Ende besser dagestanden als mit so einem krassen Talent. Ich will dann schon eigentlich, dass die ein oder zwei Jahre halt, dass man ja das dann wirklich die Belohnung bekommt auch oder das ernten kann, was man da gesät hat.
Ist halt auch eine neue Situation, dass es diese Möglichkeiten für Freiburg überhaupt gibt. Also früher war es ja eh klar, dass man so die richtig starken Saisons nie behalten wird quasi. Schlotterbeck hätte, glaube ich, immer so, weil das so ein bisschen aus dem Nichts kam, wie gut er in diesem Jahr war. Das hätte vermutlich jederzeit beim SC so funktioniert, aber sonst war ja immer klar, dass man eben Kevin Schade deutlich vor seinem Erreichen eines möglichen Peaks oder so abgibt und so. Das ist jetzt überhaupt eine Situation, dass Freiburg halt nicht sofort verkaufen muss, ermöglicht einem ja, dass man hoffen kann, dass man so ein Jahr hat, wo es vielleicht wirklich so ist, okay, man diskutiert, ist Antobolu jetzt der beste Torhüter der Bundesliga oder so.
Ja, in Freiburg.
Ja, genau,
nicht in Freiburg in München und nicht in München oder Frankfurt.
Das glaube ich wirklich nicht. Vor allem, weil ich lese ja hier die Zeitungen, die Bild hatte das geschrieben, aber die ich jetzt natürlich nicht gekauft habe dafür, aber die Transfer-Sachen gehen ja immer rum. Die haben ja auch schon wieder ihre, ich würde sagen, Fantasiesummen für Santos, aber nach den letzten Jahren traue ich mir nicht mehr Fantasiesummen zu sagen, weil einfach, weil irgendwie kriegen die ja immer. Und also die haben der ja wirklich von irgendwie 50, 60 Millionen für Santos geträumt und so. Santos, weiß nicht genau. Und ich würde schon eigentlich auch nach heute wieder sagen, dass Freiburg den objektiv besseren Torhüter zwischen den Pfosten hat und das ich verrückt finde, wie man da drüber redet, aber ja.
Das stimmt. Aber wie alt ist Santos?
Der 22, ist schon also ich glaube.
Ja, okay. Ja.
Ich glaube nicht so anders.
Ja, dann würde ich nicht mehr so sagen, ob der so deutlich talentierter als Antobolu ist. Der hat 22. 11. April 2003.
Sowas will ich gar nicht hören. ansonsten waren Vernesse doch unterwegs. Lienhardt für Österreich, Mansambi für die Schweiz und Bruno Ockbusch für die Schweizer U21. Das ist schon deutlich weniger als noch vor ein paar Jahren, wo immer der halbe SC-Kader unterwegs war. Finde ich ja schon ganz nett. Dafür, dass man eigentlich ja qualitativ jetzt keinen schlechten Kader hat, ist das schon praktisch für die Länderspielpausen.
Ja, ich glaube, Yuito wird langfristig wahrscheinlich schon zum japanischen Kader dazugehören, was immer nervig ist eigentlich, ne? Dass dann irgendwie so geht. Ich weiß nicht, wie es. Ja, ich bin mal gespannt eigentlich, wie es bei Adamu irgendwie läuft, ob da früher oder später dessen Wert auch nochmal erkannt wird, weil ich finde, der macht sich schon ganz gut.
Würde ich auch sagen. Und klar, also wenn Irie durchstartet oder so, wird der auch natürlich für seine Nationalmannschaft spielen. Aber genau, an der ich glaube, soll jetzt wieder gesund sein übrigens. Das wäre ja auch schon mal nett, ihn da auch noch reinschmeißen zu können in den nächsten Wochen mal für so ein paar Einsätze. Je nachdem. Ja. Ich kann auch nicht einschätzen, wie Malaria sich gesundheitlich für die nächsten Wochen auswirkt. Von dem, was wir lesen konnten, gab eine badische Zeitung, auch von Helene Altgelt einen Artikel dazu, klang es jetzt nicht so, als ob das langfristig irgendwie krass was irgendwie ausmachen soll oder so, aber die Krankheit selbst wird halt als so sehr, sehr, sehr anstrengend bezeichnet, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es noch ein bisschen dauert, bis man ihn auch wieder auf ein Leistungssportniveau kriegt.
Ja, ist aber auch nicht so schlimm, weil es halt wirklich der Einzige ist, der gerade da ist. Natürlich, die Anpassungszeit wird dadurch vielleicht etwas länger dauern und das ist, ja. Jetzt ist wahrscheinlich schon die Zeit, in der diese Ergänzungsspiele am ehesten reingeworfen werden können, weil es sind, ich glaube, ich hatte es gelesen, mit den 7 Spielen in 22 Tagen, jetzt bis Weihnachten, das ist eine kompakte Phase, ja.
Ja, das gilt auch für den heutigen Gegner Eintracht Frankfurt. Die erwischen wir zwischen den Spiel gegen Bayern, Liverpool und Atletico hatten sie, glaube ich, ja schon. Das heißt, genau, Atletico, Bayern waren jetzt, als nächstes kommt Liverpool. Also da haben wir uns, glaube ich, in genau die richtige Reihe gestellt. Mhm. Und gut, bisher 2 Niederlagen gegen die Erstgenannten, Unentschieden gegen uns und jetzt kommt Liverpool. Also vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, sie zu erwischen, auch wenn es ein bisschen blöd ist, vermutlich sie nach der Länderspielpause zu haben.
Ja, also meine Frage an dich wäre, erstens, war Frankfurt letztes Jahr eine Top-Mannschaft und sind sie dieses Jahr eine Top-Mannschaft? Also kann man dieses Spiel verbuchen unter Spiel gegen eine Top-Mannschaft?
Dieses Jahr schwieriger, letztes Jahr hundertprozentig. Ich meine, letztes Jahr, also was ist mehr Top-Mannschaft, als uns am letzten Spieltag aus der Champions League zu kicken? Aber ja, sie sind halt die seltsamste Mannschaft der Bundesliga, würde ich sagen. Und deswegen weiß man halt auch nie, was man bekommt. Nicht mal im gleichen Spiel wie bei dem 4-6 gegen Gladbach, wo man 6-0 führt und das noch knapp macht und so. Dieses 3-4 gegen Union Berlin war völlig gaga zum in vielen Teilen und so. Gewinnen dann aber Schau und Galla da 5-1 weg und sowas. Also es ist ein komisches Team. Ich hatte mir noch mehr Fehleranfälligkeit gewünscht heute. Aber wir kommen ja gleich zu, sie leiten es ja schon so ein, dass man denkt, ah, okay, krass, die sind einfach so wackelig. Und bis zum Schluss, also sie kriegen es halt auch nicht hin, mal so ein Spiel einfach komplett wegzumoderieren, auch wenn es eine Zeit lang so aussieht, als ob sie den Schalter jetzt umgelegt hätten. Meine Gegenfrage wäre, bist du da, weil du hast ja immer das Plädoyer für auch durchaus so konstruktiv ruhigen Fußball mal zu spielen. Das ist die Eintracht gerade nicht. Ja. Viele SC-Fans, glaube ich, wünschen sich durchaus einen Frankfurter Stil mal, wo man deutlich mehr erlebt bei einem Fußballspiel als in den letzten Wochen beim SC. Wie fällst du, wirst du da manchmal neidisch oder siehst, oder wenn du dann die schlechten Spiele davon siehst, ist das zu sehr Albtraum, um zu sagen, boah, das will ich nicht.
Nee, ich glaube, man braucht halt die richtigen Spiele dafür, um so absurden Fußball spielen zu lassen, oder? Also das, wenn, ich weiß nicht, ich meine, wenn man Doan, Usun, Burkhardt und so da vorne drin hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie halt im offenen Spiel genug aus der Sache machen. Aber wenn Freiburg sich auf ein offenes Spiel einlässt und genau, dann bekommen halt Usun und Doan 12 Chancen und Höhler und Adamu bekommen 12 Chancen, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt nicht so hoch, dass Freiburg das gewinnt. Deswegen glaube ich schon, dass man sich halt immer so ein bisschen auf die Stärken besinnt, und die Stärken bei Freiburg sind halt so ein ganz gute, also vorne gut pressen, aber ja, in der Mitte Bälle erobern, hinten ruhig aufzubauen, Standards rausholen, weil es gibt ganz gute Standardschützen und so. Man spielt halt die Stärken aus. So grundsätzlich bin ich gucke auch lieber ganz attraktiven Fußball an, aber man muss es halt schon so machen, dass es die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man gewinnt und seine eigenen Stärken gut in Szene setzt.
Ja, und würde auch, also klar, eben der Kader, das sagt sich dann eben manchmal so leicht, ja, werf doch mal jemand rein, wie oder so, aber es ist halt natürlich eine ganz andere Zusammensetzung. Mir tut es immer noch sehr weh, Doan da zu sehen, auch wenn er jetzt noch nicht ganz, also nach einem sehr, sehr guten Start, nicht wieder an seinen Peak angeknüpft hat. Ich glaube, völlig normal, dass man das noch ein bisschen dauern lassen kann. Heute, glaube ich, sehr, sehr gute Aktionen dabei gehabt. Auch bei vielen Sachen taucht er einfach auf mit dem Pressing und sowas, was vielleicht andere in der Situation so nicht gemacht hätten. Aber war ganz glücklich, dass es dann zumindest nicht die Doan-Show wurde. Das hätte mir dann doch richtig wehgetan.
Ja. Und auf der anderen Seite, also ich finde es es wird immer leichter für mich, je besser sich Beste einbringt und auch defensiv da irgendwie so einiges abreißt. Das ist schon ganz gut, habe ich langsam das Gefühl. Auch, dass der, mein Bestes ist auch noch nicht so alt, der ist so 27 oder so, 26, 27. Ich gucke jetzt nochmal kurz nach, bevor 26. ich hier Quatsch erzähle. 26, das könnte doch jetzt wirklich ein Spieler sein, der 4 Jahre gut in Freiburg spielt. Ja. Und da habe ich eigentlich richtig Bock drauf.
Es war ja auch so ein bisschen vermutlich die Idee letztes Jahr, dass, okay, also es klang nicht so, als ob das jetzt ein jahrelang genauso vorbereiteter Transfer war. Also man hat natürlich mit ihm gesprochen, das versucht und sowas, aber dass er plötzlich verfügbar wurde, war dann mehr so ein, okay, das müssen wir machen, egal ob es gerade in den Kader passt. Und jetzt langsam hat er sich einfach so reingefunden, dass es halt passen muss. Und jetzt hat halt eine andere, also ich mache das halt auf rechts und es funktioniert auch. Bin auch zufrieden damit, aber merkt halt trotzdem schon, dass es, also wenn man sich an letzte Saison erinnert, wie viele Spiele man halt eigentlich so gleich und ein bisschen schlechter vielleicht war. Und der Unterschied am Schluss, wenn wir drüber geredet haben, war halt, naja, da ist halt diese eine Aktion von Doan oder halt die drei Aktionen und eine davon wird ein Tor. Das kann halt einfach niemand ersetzen.
Ich habe auch in diesen Kübler-Podcast reingehört, da sagt er halt auch sowas wie, ja gut, Frankfurt hat jetzt halt unseren besten Spieler bekommen. Dass das schon so ein Spieler von dem eigenen Team sagt, so okay, das war ganz klar der beste Spieler der Mannschaft. Das, glaube ich, sagt auch einfach alles aus.
Das stimmt. Halt schon sehr deutlich. Ja. Ja, können wir gerade zum SC trotzdem nochmal die Aufstellung durchgehen, weil was ja eigentlich für den ja doch sportlichen Erfolg der letzten Woche problematisch war automatisch, ist, dass Osterhage kurzfristig ausgefallen ist. Und das war ja zu Beginn der Saison schon so, wo man dann direkt zweimal verloren hat, einmal davon richtig übel gegen Köln. Und man hat es dann mit einer Viererkette hinten gelöst, mit Kübler statt Treu, Ginter, Lienhardt und Makengo. Eggestein und Mansambi auf der nominell Doppelsechs, natürlich nicht im Spiel so. Und Beste, wie gesagt, auf rechts, der Scherhand mit dem Startelfdebüt links und dann Höhler als hängende Spitze hinter Adamu. Jetzt abgesehen von Mansambi für Osterhage, was dann ja auch quasi ein bisschen sein musste, hat dich sonst noch was überrascht?
Na, das mit Scherhand ist halt überraschend, würde ich sagen. Das hat mir aber auch ganz gut gefallen. Dieser Wechsel, den es dann später gab, ne, Günther Grifo für Makengo Scherhand, das kann ich mir vorstellen, dass es schon so ein Pärchending werden wird und dass man, also gerade jetzt in den Wochen, in denen man einigermaßen rotieren muss. Ja, hey, und dieses, dass man dann, ich würde mal sagen, gegen den Ball halt tendenziell mehr 4-1-4-1 gespielt hat, mit Mansambi und Höhler auf der 8, aber mit dem Ball, Mansambi holt sich den Ball halt oft tief, dann war das schon auch so, ja, hatte dort auch was von Doppelsechs. Ich fand, dass das jetzt ein bisschen besser funktioniert hat als am Anfang der Saison oder ja auch im letzten Spiel gegen Eintracht Frankfurt, wo Osterhage ja auch verletzt war, was, glaube ich, schon mit ein Grund dafür war, dass Frankfurt letzte Saison dann so deutlich besser war als Freiburg, hatte ich das Gefühl, weil Osterhage da super gut drauf war. Ja, schade, dass Osterhage so offensichtlich doch hin und wieder krank ist. Und weil ich finde, der hat eigentlich von seinem ganzen Spielstil und Auftreten her so ein, hey, ich mach hier 40 Spiele die Saison.
Ja, man, und das auch, also dass wir ja doch einige Spieler hatten, die das in den letzten Jahren abgerissen haben. Also Günther ja eh jahrelang und aber ja auch dann eben, also Eggestein und so, die fast jedes Spiel, fast jede Minute gespielt haben und so, das ist halt eigentlich auch echt nicht selbstverständlich. Vielleicht noch für Frankfurt, weil ich es vergessen habe, Christensen kam zurück. Das war auch relevant für uns insoweit, als dass man sich erinnert, dass er sowohl der mit Abstand unsympathischste als auch wichtigste Spieler im Spiel im Mai war und da er längst hätte vom Platz fliegen müssen, das aber nicht getan hat und dann aber auch so gut war, dass er entscheidend beigetragen hat zum Sieg der Eintracht. Das hat mich geärgert, dass er wieder da war. Und
ich wünsche mir echt manchmal, dass so Spieler wie Pepe, Christensen und so, dass sie alle in eine Liga geschmissen werden und dann sollen sie sich dort gegenseitig dann, naja.
Ich muss ja sagen, ich fand es heute in der ersten oder in den ersten 30, 40 Minuten nicht so schlimm. Ich glaube, dass wir alle so ein bisschen eine kürzere Zündschnur hatten, weil man ihn schon so auf dem Zettel hatte. Aber dann hat er sich halt doch bei jeder Szene so beschwert, dass ich nicht, also boah, also dass sich Eitelkindes gefallen lässt, finde ich dann doch überraschend. Aber er hatte, glaube ich, generell bei so Meckern heute eine relativ lange Linie. Von daher, ja, passt schon. Hast du noch was zur Eintracht und dem SC?
Sorry, ich habe dich unterbrochen, ne? Du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Christensen und?
Ja, das war die Hauptsache. Also, genau, Robin Koch zurück in Freiburg mal wieder und wird dann halt auch gleich relevant.
Hat sich gleich gut eingefügt.
Hast du noch irgendwas vorm Spiel?
Nö. Frankfurt hat eine Choreo, ne?
Und haben sich da gleich mal. Das passiert oft mittlerweile. Also ich habe echt viele Auswärtschoreos in Freiburg jetzt schon gesehen und ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass man halt doch einen ganz ordentlichen Gästeblock da halt hingestellt hat. Ist nicht irgendwie der Nummer 1 Gästeblock Deutschlands oder so, aber es ist halt von den Maßen und der Größe her, glaube ich, ein guter Gästeblock, nicht verwinkelt und kein Loch in der Mitte und sonst irgendwas. Da kannst du ordentlich was aufbauen. Das sieht öfter mal ganz gut aus. Ich hätte noch was zu meckern, ziemlich beim Trikot, was ich ja so eigentlich wunderschön finde. Das Sondertrikot für die 50 Jahre Jubiläumsfeier der SC Frauen. Und ich habe das Trikot auch mir geholt, ohne den Aufpreis einer Bedruckung, weil ich es mit 100 Euro schon immer happig genug finde.
Boah.
Und das wurde halt vorher so PR-mäßig groß gemacht, dass man das gleiche Trikot trage mit den Männern wie bei den Frauen. Und dass man quasi, dass eben auch die Männer auf dieses besondere Ding hinweisen. Aber der Witz bei dem Trikot ist halt, dass auf der Brust steht groß 50 Jahre SC Frauen war es, glaube ich. Und dafür hat man jetzt auch sehr viel positive PR bekommen. Also das ist ein relativ großer Aufdruck, nicht zu verfehlen. 50 Jahre, also 50 ganz groß geschrieben, Jahre SC Frauen, das sieht man auch auf jeder Kamera und so. Die Männer haben eine Version davon bekommen, die es nicht zu kaufen gibt, verständlicherweise, wo das 50 Jahre kleiner ist als das Nike-Logo. Wer nicht zufällig dem Kommentator gelauscht hat, der das erklärt hat, wird keine Ahnung haben, was das für ein Trikot ist. Das sehr coole Feature an diesem Trikot ist, dass so die Namen aller jemals für Freiburg spielenden Spielerinnen da so eingestickt sind, quasi in so Linien. Dass man das nicht sieht, ist irgendwie klar. Aber also das, da ist einfach nur, statt dem 50-Jahre-Ding ist ein großes Jobrad. Und das ist halt genau wie bei dem, also dann würde ich einfach sagen, gut, dann entweder lass es oder erzähl mir nicht, es sei das gleiche Trikot, was die Männer auch tragen, weil das stimmt halt einfach nicht. Das ist nicht das gleiche Trikot, das ist ein Sonder-Jobrad-Trikot, wo ein kleines Logo darauf hinweist, dass es ein 50-Jahre-Sondertrikot ist. Das nervt mich dann immer, weil es so, man holt sich einerseits die PR ab und dann kriegt man trotzdem noch alles unter mit den Sponsoraufträgen, wie man es halt immer hat, dann lass es halt lieber.
Ja, kann ich nur zustimmen. Das ist etwas enttäuschend.
Und finde auch, also hier, Jobrad, das ist auch eine Gelegenheit, einfach mal, gibt es ja bei manchen Sachen einfach zu sagen, hier, wir verzichten für die Woche, dann machst du ein großes Feature, machst du irgendein Video, was weiß ich, holst du dir deine PR so, ist doch ein Win-Win, das nicht zu machen, finde ich bescheuert. Ich verstehe, dass es irgendwelche Verträge gibt, ist mir aber auch egal, ich bin kein Anwalt, ich bin Fußballfan und mach halt das Trikot so, wie du es behauptest.
Oh. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ha, ja. Besserer Start ins Spiel war das tatsächlich auf dem Platz. Robin Koch spielt direkt die Rolle. Weiß nicht genau, was er denkt, aber spielt einen ziemlich miesen Ball. Mansambi richtig schnell wach. Da schon, was du meinst, gegen den Ball ist es halt keine klassische Doppelsechs, sondern Mansambi hat da schon hochgeschoben, hat da mitgepresst und gewinnt den Ball. Direkter Pass auf Scherhand, auch halt gut. Er spielt den halt sofort und will nicht irgendwie nochmal überlegen oder so. Und richtig guter Pass, finde ich. Und Scherhand quasi in der Situation, die er jetzt schon so 4-5 Mal war in seinen Kurzeinsätzen, von links aufs Tor zu ganz frei und diesmal schiebt er ihn rein. Das Auftakt nach Maß, wa?
Alles geil. Ja, total. Da war ich schon sehr, sehr gut drauf. Weil auch, ich meine, dieser Pass und so, das denkt man immer so leicht. Und ich will jetzt auch nicht wieder immer auf den gleichen Leuten rumhacken, aber bei einer Kombination Adamo-Höhler kann ich mir halt vorstellen, dass es nicht so ist, dass der Pass dann genau im richtigen Moment gespielt wird, genau dahin, Scherhand den Ball nicht annimmt oder sonst irgendwas, sondern einfach mit dem rechten Fuß direkt dann schön neben den Torwart setzt. Mhm. Saubere Sache, das ist halt technisch sauber, auf gutem Niveau. Von ja zwei so jungen Spielern auch. Das war stark. Und hier kann man ja auch sagen, Mansambi, der hatte doch letztens schon irgendwann mal einen Ballgewinn und daraus ist dann ein Tor entstanden. Ich erinnere mich nicht mehr ganz, welches Spiel, aber irgendwas ist da in meinem Kopf. Ich finde den defensiv halt manchmal nicht ganz so sauber, aber dieses Ball-Erobern-Ding hat er halt schon drin.
Es gibt auch im gleichen Spiel, also wir können mal so ein bisschen die erste bis zum 1-1 quasi mal zusammenfassen, weil, also hat danach nochmal eine Balleroberung, wo er dann so dieses lange Solo geht, wo er dann irgendwie die Gelegenheit zum Abspiel komplett verpasst. Ich glaube, Adamu ist da irgendwo noch in der Nähe und so. Aber also zwei, drei Situationen, wo ich dachte, ah ja, richtig gut, solange es quasi ums Erobern von einem schlecht gespielten Pass oder einfach ein bisschen in den Raum antizipieren und sowas geht, das fand ich auch richtig gut. Und halt, genau, wie gesagt, der Pass, den halt so zu spielen, ist, du kannst den Pass ja, wenn du ihn 90% genauso so gut spielst, dann klappt es vielleicht immer noch, aber dann muss halt Scherhand den ein bisschen anders annehmen, dann hat er nochmal eine höhere Schwierigkeit, den irgendwie gut zu verwerten und so. Und da passt halt wirklich einfach mal genauso stark, genauso dahin spielend und dann auch genauso abschließen. Das sieht dann ziemlich einfach aus, aber es ist halt nicht so. Also man kann in Freiburg, glaube ich, oft genug beobachten, dass es halt nicht so einfach ist, wie man dann denken würde, dass es ist.
Ja. Ja, perfekter Start. Und danach hat sie aber das Gefühl, also auch schon vor dem 1 zu 0, ich glaube, das 1 zu 0 war zwar der erste Torschuss von Frankfurt, aber es gab schon
Freiburg.
zwei, das ist 1 zu 1, meine ich,
Ach
war
so,
dann der erste
ja.
Torschuss von Frankfurt. Und da hatte ich dann das Gefühl, aber auch, naja, die hatten vorher schon so zwei, drei Angriffe, wo ich dachte, hey, wie kommen die da so leicht durch und warum läuft da jetzt wieder jemand mit Tempo auf die Viererkette zu und die Pässe kommen halt nicht ganz so optimal an, sodass dann kein Torschuss draus geworden ist. Aber da fand ich Frankfurt auch schon ziemlich gut und dachte, hey, also das war ein total offenes Spiel.
Also genau, Doan kriegt einmal rechts ganz viel Platz und kriegt so eine Flanke, wo Chaibi knapp verpasst. Und warum auch immer, Chaibi eine Minute später hätte eine Chance, wo Doan, also auch war ein blöder Ballverlust vom SC, und dann ist Doan im Strafraum völlig frei und hätte so einen ziemlich genau den Schuss, den Scherhand auch hat, quasi, wenn Chaibi einfach rüberpasst. Und
Ja.
er sieht ihn auch und stattdessen macht er so einen Drehflachschuss, der so kullert, dass er fast sogar noch zu Doan kommt oder so. Aber das war also ein kompletter Hirnschuss von Chaibi da. Das war ganz, ganz seltsam. Und da dachte ich auch, okay. Aber ansonsten dann hatte der, fand nach diesen zwei Szenen der 6.7. hatte der SC eigentlich ganz gute Antworten auch, ne? Also Scherhand hat ja sogar nochmal eine Szene nach so einem Einwurf. Ich glaube, das einzige Mal, dass der SC gefährlich wird nach einem Einwurf, das war dann eher Handspiel abgepfiffen, aber der ballert da so einen Schuss aus 16 Metern aus der Luft, der sah auch cool aus.
Ja, Scherhand echt mit einem guten Start, dachte ich auch, dass das ganz gut war. Da war er defensiv, glaube ich, auch noch halbwegs, hat da eigentlich alles halbwegs gepasst. Ja.
Aber du hast gerade gesagt, Mansambi macht manchmal defensiv oder macht manchmal ist er instabil. Vielleicht kann man das 1-1 so einleiten.
So, hast du es dann richtig gesehen, weil das hier TV-Bild, irgendwie geht's zu spät rein, oder?
Ja, aber also es gibt noch mal so eine Totale in der Halbzeit, wo sie es dann zeigen und das ist
Ah.
eigentlich, ich weiß nicht, das ist eigentlich nur ein Freistoß, den er schnell machen will oder so. Und er spielt den halt wirklich direkt in den Fuß und ja, also verliert den Ball quasi bevor es, also beziehungsweise er hat ihn dann quasi und hält den Ball so 2 Sekunden ohne Grund sozusagen und spielt ihn auch nicht ab, bis er ihn verliert. Also es war wirklich so ein bisschen wie, weiß nicht, Controller disconnected oder so.
Ja.
Ja. Ganz komisch.
Ja. Und danach ist aber auch schon ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen. Also, dass dann der Ball irgendwie ein, zweimal, also dann wird er ja ein bisschen geklärt und irgendein Freiburger Spieler wird angeschossen und dann kommt der Ball halt in der Bogenlampe zu Burkhardt, der den aber dann perfekt annimmt und abschließt. Das ist echt, weil das war schon noch mal ein bisschen schwieriger als das, was Scherhand gemacht hat. Und wo ich denke, ey, Burkhardt ist einfach ein Top-Stürmer. Wenn der nicht die Hälfte der Saison verletzt wäre, dann ist halt, ja, wäre der nicht mal in Frankfurt, glaube ich.
Ja, und also wirklich ein bisschen frech, dass er im Interview danach sagt, ja, Freiburg kommt ja nur zu den 2 Toren wegen so Einzelaktionen, ein bisschen glücklich entstehen, wo ich denke mir, ja, okay, also dieses Tor hat einen 0% Anteil von Eintracht Frankfurt eigentlich, bis zum schönen Abschluss. Also ja, sie erobern da den Ball gegen Mansambi, der irgendwie den Ball da irgendwie so komisch hält und so. Aber genau, danach Doan hat den Ball und Makengo grätscht ihn rüber. Ich glaube, Uzun ist es, und Kübler grätscht den Ball weg. Der knallt dann ans Schienbein von Höhler und der wird dann diese Bogenlampe. Also da ist 0% Anteil Eintracht Frankfurt, außer halt da zu sein und so, was okay ist. Und da kann ich nicht mal so richtig den Vorwurf machen, außer halt Mansambi, dass er den Ball da nicht verlieren darf. Weil als andere ist halt wirklich Pech.
Ja.
Nichts zu halten. Fertubolu hat das Bein perfekt draußen. Das, was wir immer wollten, dass es schnell geht. Super, so weit wie es
Ja.
irgendwie geht. Kannst halt nichts machen. Guter Abschluss. Aber dummes Tor halt.
Voll dummes Tor. Und dann konnte man natürlich aber auch nicht sagen, oh, voll unverdient, weil ich
Genau.
meine, genau, Frankfurt hat ja auch ein dummes Tor kassiert zu Anfang. Dann stand es 1-1 und ich dachte, ja, mal gucken, wie das wird, weil ich fand eben in dieser Phase dann doch Frankfurt vorher halt mit ein paar gefährlichen Angriffen.
Und ich finde eigentlich, der SC macht's gut danach erstmal, weil, also es gibt jetzt nicht krass viele Möglichkeiten, aber Eintracht hat bis so nach, also bis nach das Tor fällt in der 18. In der 33. haben sie wieder mal, fangen sie wieder an, quasi sich reinzuspielen und so. Aber bis dahin, wenn ich jetzt nicht irgendwie das komplett vergessen habe, ist das eigentlich nur Freiburg, die spielen, ohne jetzt komplett irgendwie überlegen zu sein, so, ne? Aber weiß nicht, es gibt diese so einen Chipball auf Höhler, der auf Sharehand weiterleitet, so eine flache hohe Hereingabe und so, und dann, ja, das sieht cool aus, aber dann fehlt halt so ein Kopfballstürmer drin. Es gibt diese Ecke direkt danach, wo Höhler nochmal eine Kopfballchance hat.
Ja, und da so. Denke ich, boah, der kommt schon sehr frei zum Kopfball im Fünfer nach einer Ecke, die nicht abgefälscht ist und so. Warum ist das nicht gefährlicher irgendwie? Also, das ist schon eigentlich eine krasse Chance, würde ich sagen.
Ja, ich fand auch danach haben sie es nicht mehr so groß besprochen und ich fand eigentlich, die sah ziemlich gut aus. Aber weiß allerdings jetzt auch nicht, was das XG-mäßig oder so war. Aber,
ja. Ja, gut. Und dann irgendwann, es gibt halt diese Szene noch mit Lienhardt, der den Ball wegschießt, wo ich ja auch denke, also das ist ganz klar gelb, ne?
War es
dann auch. Da darf man sich auch nicht beschweren, da darf man dann auch nicht auf Christensen zeigen, der bis dahin extrem unsympathisch war, aber jetzt nichts getan hat, was gelb wäre.
Ja. Adamu macht ein, zwei Bälle richtig gut scharf, finde ich, in der Phase. Also da gibt es so einen Ball, der eigentlich relativ ungefährlich war und der nimmt den super gut mit, stellt Eggestein ein und so. Geht da noch ein paar Mal hinterher. Da gibt es so eine ganz gute Eggestein-Flanke, wo ich glaube, Lienhardt knapp dran vorbeirauscht oder so. Also da waren schon gute Szenen dabei. Und generell, vielleicht kann man auch sagen, Adamu fand ich da vorne eigentlich ziemlich gut.
Ja, das will ich nochmal fett unterstreichen. Na, gerade dieses Ballfestmachen, das war ja genau das Problem, das man letztes Jahr hatte, dass vielleicht so ein, zwei Bewegungen irgendwie noch okay waren und dann wurde es aber technisch so unsauber, dass er den Ball eben nicht festgemacht hat. Das ist immer schwierig für Stürmer, sich gegen zwei, drei Leute zu behaupten. Und da passiert es, es klappt natürlich nicht jedes Mal, aber wenn man halt 3 Szenen pro Spiel hat, in denen das gut klappt, dann ist es einfach sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass Adamu jetzt eben auch mit dem Ball ein bisschen mehr ins Spiel hineinbringt. Und auch noch junger Typ. Also wenn der so weitermacht mit sich langsam verbessern, dann habe ich da auch, sehe ich da ganz wohlwollend in die Zukunft.
Ja, ich glaube, es ist halt einfach immer so ein bisschen tough, dass gegen den Ball es tatsächlich gut funktioniert mit ihm als diesem Daueranläufer und Höhler, der dann sehr gut darin ist, den richtigen Mann und richtigen Raum zuzustellen und so. Hat auch irgendwie, glaube ich, viel auf Chaibi oder Usun, ich weiß es gar nicht genau, wen er dann meistens sich geschnappt hat, aber hat man oft gesehen, dass er quasi so ein quasi lange wartet und dann irgendwie zustößt, um da so einen Aufbau zu verhindern und so. Aber dann hast du halt dann doch einfach relativ wenig Abschlussqualität vorne drin und das zusammen ist halt, glaube ich, das, was Leute frustriert. Das verstehe ich auch, aber ich würde es jetzt nicht, ich hätte nicht gedacht, dass er da diese Saison so einen Sprung machen kann, in den allen Sachen als außer mal dem direkten Tore schießen. Und ich glaube, wenn er so gut so lange spielt, dann können und besser eingesetzt wird, dann können da auch mehr Tore bei rauskommen.
Ja. Hat er überhaupt einen Schuss gehabt. Hier steht ein Schuss gesamt.
Also ich erinnere mich jetzt an keines.
Hey, hier steht sogar eine Großchance vergeben. Bin ich jetzt blöd?
Vielleicht kommen wir noch im Laufe der... Ja. Ach so, doch, nach der Halbzeit glaube ich, die Lukas Kübler bereitet vor und genau. Kommen wir nachher zu.
Okay, ja. Vorher gibt es ja noch was Schlechtes zu besprechen, ja.
Genau, das Tor, also wir hatten gesagt, die war nicht so richtig drin. Es gibt schon eine gute Szene, wo so ein Christensen so einen Lienhardt-Einwurf macht und der Ball genau bei Burkhardt landet und Arthur hält den ziemlich gut, finde ich, so einen Flachschuss. Da dachte ich mir so, okay, so ein Lucky Punch wäre das jetzt oder so, aber dadurch war halt Frankfurt auch hier ein bisschen drin. Aber eigentlich fällt das Tor genau wie im letzten Mai, ne? Man hat den Ball hinten an der eigenen Eckfahne und wird unter Druck gesetzt, das ist Doan. Und Makengo haut den blind nach vorne und der landet halt direkt bei Usun. Und Usun hat, ich glaube, 20 Meter keinen Freiburger, warum auch, bei sich. Und dann spielen sie es, würde ich sagen, ziemlich schnell und gut durch. Makengo hebt noch das Abseits auf. Ich weiß nicht, ob du sagen würdest, da muss er irgendwie schneller raus oder so, aber das ist vielleicht so eine Detailsache. Und dann kommt der Ball rein und Burkhardt, bisschen glücklich, aber halt auch einfach gut gelaufen vorher zum 1-2, dann rein auch wieder nichts zu halten.
Ja, ich weiß es nicht genau, mit dem nichts zu halten. Also ich glaube, man kann zumindest irgendwie darüber diskutieren, Arthur Bode rutscht weg. Das ist jetzt kein, also wo man nicht sagt, der verhält sich total doof. Ich hatte auch das Gefühl, man sieht halt überhaupt nicht, wo der Ball dann so hinkommen wird. Und deswegen finde ich es auch plausibel, dass mein Arthur Bode steht ja am Pfosten, muss den Blick auf Chaibi haben, um die Hereingabe zu haben. Dann kommt der Ball nach innen, er muss seine Position verändern, geht Richtung Mitte, muss dann wieder zurückkommen. Ja, ich glaube wahrscheinlich auch, das ist kein Fehler, aber er rutscht halt irgendwie weg und ist halt gar nicht so weit entfernt vom Ball. Aber auch wieder, ich muss es mir eigentlich nochmal angucken, ob Burkhardt da jetzt nur so angeschossen wird oder ob das auch wieder einfach richtig gut gemacht ist.
Ja, er schmeißt halt voll in den Ball und er schießt schon. Der Glücksmoment ist, dass, ich glaube, Brown ist das, einen ziemlich dummen Laufweg wählt, weil Petersen hat das auch irgendwann mal gesagt, der Ball kommt ja Richtung Elferpunkt quasi und Burkhardt läuft genau da ein, wie es ein Stürmer auch machen sollte. Und idealerweise würde, wenn es jetzt Brown ist, da hinten einfach zum Fünfer quasi durchlaufen und am langen Pfosten stehen zum Beispiel, wenn der Ball jetzt hier irgendwie weiterspringt oder so. Stattdessen läuft er in den Rücken von Burkhardt und dadurch tritt er ihn quasi so selber an den Fuß und dadurch kommt dieser Ball so scheiße. Also deswegen glaube ich halt, da würde ich jetzt, den kann Otto Bolo nicht sehen, dass er da hinkommen wird, weil Burkhardt wusste nicht, dass er da hinkommen wird. Mhm. Und der tritt dann quasi, also Burkhardt schießt den dann auf den Boden aus so 10 Zentimetern quasi und dann hoppelt er halt so aufsetzermäßig gegen seine eigentliche, also man sieht hier so ein bisschen, wo so ein Schuss eigentlich hinkommen soll, glaube ich, von auch so Fußhaltung und so. Und dann ist es halt gegen die Laufrichtung. Ich glaube, deswegen hätte ich da jetzt gesagt,
raus.
Ja, das okay. Ist schon. Also da ist dann, glaube ich, der Schuss ein bisschen lucky. Ja. dafür die Entstehung halt sehr gut gemacht von Frankfurt.
Auf jeden Fall. Und dass, ich meine, Doan sich da jetzt irgendwie so festsetzt, ist, kennen wir halt auch noch irgendwie zu gut. Und das ist keine angenehme Situation für Makengo, würde ich sagen.
Ja, ich meine, aber genau, also wenn du halt nicht siehst, dass du da einen hast, darfst du ihn halt nicht blind nach vorne hauen. Ne? Also wenn, dann musst du ihn so weit nach vorne hauen können, dass er halt auch weit nach vorne geht.
Sonst aber, ins Aus, meinst du?
Genau, entweder hau ihn ins Aus oder du weißt, du kannst ihn 50 Meter das Feld runterhauen, dann ist auch okay. Aber wenn du weißt, du hast quasi den Platz nicht, um so einen Schuss rauszuholen, dann versuch entweder Doan anzuschießen oder halt also so, dass er entweder geht halt ins Aus oder Doan schießt ihn ins Aus, aber nicht, das geht halt nicht.
Wo ist Scherhand?
Das ist eine gute Frage, aber dafür müsste jetzt die ganze Szene.
Ja, nee, dann lass mal.
Im Zweifel, Nick macht ja immer seine Relives. Ich hoffe, dass er das dann auch mal sagen kann. Ja. Er kann das dann auch aus der Obenkamera meistens ja gucken. Aber wenn Scheren 20 Meter weiter vorne ist, ist es in der Szene ja auch nicht so verrückt, weil eigentlich ist es ja keine so super gefährliche Szene. Im Moment ist ja einfach nur vorher ein sehr langer Ball, wo halt Doan dann nachsetzt und Makengo ihn so blind nach vorne spielt eben.
Ja.
Nervig. Ja. Beide Tore halt so ein bisschen, fühlt sich überflüssig an.
Ja, genau. Das hatte ich auch das Gefühl. Gleichzeitig gab es eben auch noch die anderen Szenen, in denen Frankfurt ganz gute Angriffe hatte. Allerdings hatte Freiburg halt auch ganz gute Angriffe. Deswegen dachte ich, das ist tendenziell aktuell so ein Unentschieden-Spiel, wo dann vielleicht die Qualität des Stürmers und der Einzelspieler vorne den Unterschied macht. Und nicht besonders toll, aber damit kann ich dann irgendwie auch zufrieden sein. Weil ich auch noch dachte, Freiburg ist drin im Spiel. Also da können Sachen passieren.
Und Frankfurt ist anfällig genug, dass man da keine Hoffnung aufgeben muss.
Genau. Aber hast du Wechsel erwartet? Wolltest du mich gerade auch fragen?
Ja, nee, wollte ich, aber ich habe keine erwartet, weil wir einfach so selten zur Halbzeit wechseln, wenn es nicht richtig schlecht läuft auf einer Position und den Eindruck hatte ich halt nicht. Ne? Also Grifo raus zur Halbzeit in Bologna ist schon nicht so häufig, dass das passiert und da konnte ich es dann auch verstehen, warum, weil da war halt einfach eine Seite, über die nichts funktioniert hat. Das war jetzt in dem Fall einfach nicht so. Alle Positionen waren schon okay und Mansambi mit einem üblen Fehler, aber halt auch holt halt davor ein Tor raus. Also, ich hätte es jetzt nicht erwartet. Wir hatten noch eine Diskussion, weil das dann dem Spiel schon auffällig war. Direkt vor der Halbzeit sind es irgendwie 4 oder 5 in Folge. Diese Lienhardt-Einwürfe. Also, der wirft die ja schon immer weit und gut. Das ist ja halt nicht die Frage, aber irgendwie passiert so wenig daraus. Das muss man jetzt schon irgendwie jetzt doch mal anders machen, oder?
Ja, manchmal frage ich mich auch, ob es darum geht, ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, dass man so, ja, das stimmt. Das stimmt, aber Freiburg läuft 120 Kilometer, glaube ich. Obwohl es halt so wahnsinnig viele Situationen gibt, in denen das Ganze nicht so intensiv aussieht, obwohl die 120 Kilometer vielleicht auch daher kommen könnten, dass Ginter und Lienhardt die ganze Zeit vor und zurücklaufen. Aber Ja, das wäre für mich jetzt noch so eine Frage, dass Standards beruhigen das Spiel irgendwie und da könnte dann halt irgendwie was draus passieren. Aber du hast schon recht, es ist jetzt einfach sehr lange nichts passiert. Das war am Anfang im Pokalspiel, ne? Ist man durch diese langen Einwürfe, da hat Dingschi, glaube ich, ein Tor geschossen. Aber ja, ich glaube auch, so langsam haben wir es 50, 60 Mal gesehen, wo nicht so viele interessante Abschlüsse rauskommen sind.
Ja, und das Nervige ist halt auch oft, dann ist er auf dem Flügel und dann gewinnt man den zweiten Ball. Das hat man gegen Frankfurt sehr oft sehr gut gemacht. Und ich glaube, das hat dieses Spiel überhaupt so eng gemacht, dass man sehr, sehr gut darin war, diese Bälle zu gewinnen. Aber dann geht der Ball halt wieder auf den Flügel und dann steckt halt Lienhardt eine Flanke. Und der hat viele, viele Skillsets, aber das ist jetzt nicht sein Brot und Butter, erstmal
Nee,
Flanken schlagen, ne?
die kommen echt nicht mit Zug und so. Und ich habe auch noch mal geguckt bei den Statistiken, war es Freiburg mit, ich dachte 18 Flanken oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele davon angekommen sind, aber ich kann mich halt an kaum irgendeine erinnern. Deswegen, ja,
Also
ist
Lien
nicht
hat
so
hier
das
drei
Beste.
Flanken und zwei davon, zwei lange, ich glaube, die zwei davon müssen und zwei noch müssten noch so Seitenwechsel gewesen sein, weil die kamen gar nicht in den Strafraum und so. Und die sind nicht per se schlecht oder sowas, aber es ist halt nicht die Idealbesetzung, die ich da gerne hätte. Und das Problem ist halt auch, dann war es ein paar Mal so ein bisschen awkward, weil er wollte zurück. Aber dann ist er auch zurück zu einmal, dann hat man Sami den Ball, will ihn rechts rauspassen, dann ist da keiner. Das ist auch nicht ideal. Also, ja, irgendwie, vielleicht kann man das mal wieder als Waffe einsetzen, aber muss es nicht als einzige Waffe im Arsenal haben. Das wäre jetzt so mein Vorschlag für die nächsten Wochen.
Hey, und gleichzeitig machen es halt gerade alle. Also deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch irgendwelche statistischen Gründe hat, dass man jetzt sagt, okay, das ist wohl das Ding, was man da
Guter
machen
Punkt.
kann.
Ich habe jetzt nach der Halbzeit, weil wir können einfach gleich, glaube ich, die ersten 20 Minuten zusammen besprechen und dann großen Jump machen, weil dann passiert nicht mehr wirklich was bis zum späten Tor. Aber ich habe gerade noch mal die Szene mir angeschaut, die hier mehrere Statistikseiten als Großchance für Adamu haben. Das ist aber, ich habe es mir selber auch notiert, Mansambi, der
Ach
den Ball bekommt.
so, ah, die Szene. Ja,
Ja,
mit
also
dem Kopfball. Ja,
genau, es
klar.
ist nämlich eigentlich mit SC kommt nämlich richtig gut raus. Aber ich fand es trotzdem ein bisschen kurios, weil Eintracht und Freiburg schubsen sich auf der, also quasi auf der rechten Seite des Spielfelds, beziehungsweise auf der linken Seite, Freiburger Seite. Und Aitekin schaut da auch so hin, pfeift aber nicht ab. Und Kübler kriegt den Ball und rennt halt los auf der rechten Seite und das Spiel läuft weiter. Das finde ich ja halt immer ganz cool. Weiterspielen ist das Wichtigste. Aber es war schon ein bisschen kurios, dass man einfach, dass irgendwie so acht Spieler irgendwie da hinschauen und halt der Rest spielt noch Fußball. Hat dann Platz, kriegt eine, Mansambi meldet sich die ganze Zeit, Flanke kommt und dann wird er, glaube ich, halt noch irgendwie geblockt in letzter Sekunde mit dem Kopf und Beste haut dann den Nachschuss daneben. Aber da dachte ich schon so, okay, krass, der Push ist wieder da, es ist nicht so ein, Frankfurt steht jetzt auch nicht super tief und kann das alles weghauen oder so.
Ja, genau. Also das dachte ich auch. Und ich meine, es geht ja gar nicht so. Also einmal finde ich auch die Flanke war halt richtig gut von Kübler. Das ist schon interessant, also was für ein Skillset der eigentlich hat, dass der solche Sachen dann doch irgendwie kann, auch wenn er es kaum macht und ja auch nicht so oft in diese Situation reinkommt. Und Mansambi zeigt halt mal wieder, dass er im Kopf schon, also ich meine, die Richtung so stimmt. Das ist eigentlich nicht die beste Position, die er da hat. Insgesamt sehr gelungen. Und dann geht's gar nicht so lang, bis dann halt diese Christensen gegen Scherhand-Situation ist, also wo Scherhand geschubst wird in die Beine von Christensen rein, wo ich eigentlich dachte, okay, das hätte jetzt tendenziell hätte das eigentlich auch Freistoß geben müssen und so. Und da war halt auch wieder hätte eine ganz gute Situation sein können. Und ich dachte auch, hey, Freiburg ist drin und geht dann weiter mit Schuss von Mansambi. Ja, gelbe Karte Christensen, da,
Endlich mal. Da waren
ja.
gute Szenen von Scherhand auf jeden Fall dabei, weil da hat ihn endlich mal. Ersten Halbzeit ist er ein paar Mal verloren, aber in der Phase fand ich ihn richtig stark auf dem Feld auch wieder. Also kam jeweils sehr, sehr gut aus der Kabine in beiden Halbzeiten.
Genau, ja. Ja, hey,
Adamu
das
wird auch
waren,
einmal krass geklammert im Strafraum, wo
ja,
ich.
von Amende.
Also wo ich bin okay damit, dass es keiner ist, aber da darf auch nicht noch 1% mehr sein, würde ich sagen, weil sonst muss er einfach. Oder. Anders gesagt, wenn der Ball anders kommt, aber sonst alles genauso ist, dann ist es ein Elfer, weil dann würde Adamu sich dahin bewegen wollen und das nicht können. Und dann sie wüsste nicht, wie man es anders macht, und gehalten hätte er, glaube ich, so oder so genau gleich. Ja. Also das war schon, mein Sambi Schuss, genau ist das dann. Also
liebe Grüße an den Podcast von Union Berlin, ne?
Das war ein
Textilvergehen. und da dachte ich auch, also wenn, ja, wenn das Trikot halt so klar gezogen wird, früher hätte man auch mal so gesagt, da hat der Schiri keine andere Wahl oder so. Mhm. Mhm, offensichtlich schon.
Ja. Ja, das ist halt auch nie so ganz konstant. Ich glaube aber in der Szene irgendwie von der, irgendwie, ich konnte es auch nicht genau benennen, warum, aber ich habe von der gesamten Dynamik fand ich jetzt auch, ist gerade so okay, aber halt wirklich ganz am Rand, dass man dann halt so ein Demirovic-mäßige Diskussion haben muss mit, naja, nur weil er nicht fällt, ist es ja trotzdem ein Elfer oder so.
Ja.
Scherhand noch eine Chance. Eggestein spielt auf Beste raus und der bringt den Ball, was ich Beste cool finde, der schlägt nicht nur hoch, der kann halt wirklich verschiedenste Hereingaben, die alle gut sind, und der kam auch so halb hoch, flach, Dings da, und Scherhand trifft ihn dann halt nicht richtig, aber so die Abläufe fand ich da richtig gut in der Phase.
Ja, und dann freut man sich ja auch, ey, jetzt stehen da so Juito und Matanovic draußen und können dem Push da halt irgendwie so ein bisschen was geben. Und dann, ja, dann merke ich wieder, also mich regt es halt schon auch auf, dass wenn Adamu und Höhler den Platz verlassen, dass Freiburg keinen Druck mehr auf den Ball bekommt. Mhm. Und so in einem geordneten, tiefen Block steht, aber man liegt halt hinten, ne? Und ja, nicht, also so, man will ja diese spielerische Klasse von Nuito und Matanovic da haben, aber man kommt halt überhaupt nicht in die Szenen, in denen die das dann irgendwie so ausspielen können, weil man nicht mehr den Ball hat und Frankfurt einen so hinterherlaufen lassen kann. Und ich, das denke ich, das kann doch eigentlich nicht sein, also dass dieser Unterschied so riesig ist zwischen denen. Und da kann man vielleicht dann aber auch sehen, ey, Adamu ist gegen den Ball einfach krass. Also was für einen Druck der ausübt, alleine gegen zwei, alleine gegen drei, das kriegt man halt sonst nicht so hin. Und dann müssten aber die anderen halt auch anders mitspielen. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Problem, dass man halt, wenn man ist dieses Adamu-Ding gewohnt, der macht vorne eine Action und hinten gucken wir dann einfach nur, dass die Pässe, also dass wir die Passwege zustellen und wir müssen nicht mit Druck ausüben. Mit Matanovic und Nito muss halt, also müssen dann, muss man Sambi, müssen Eggestein und so weiter einfach nochmal stärker rausrücken. Man muss als mannschaftlichen Block insgesamt da einfach ein bisschen mehr nach vorne gehen.
Voll, weil das Grundproblem ist ja irgendwie, man spielt wirklich die ersten 20 Minuten nur auf dieses Tor. Frankfurt findet nicht statt und man denkt sich die ganze Zeit, okay, wenn wir jetzt noch irgendjemand im Zentrum hätten, der da eine spielerische Lösung in so einer Szene reinbringen kann, den nochmal irgendwie cool ablegen oder so. Oder halt alternativ jemanden wie Matanovic, der eine der vielen Flanken dann halt auch verwerten kann. Und dann kommen diese Leute und man kommt in genau diese Situationen, wo sie jetzt gut werden, nicht mehr rein, weil man sich die halt nur verdient hat, indem da vorne eben Höhler und Adamu und so Druck gemacht haben. Das ist ein wenig eine Zwickmühle. Man kann ja natürlich vielleicht auch sagen, man kann es auch anders spielerisch natürlich vorbereiten. Wenn man die halt nicht drin hat, dann darf man halt auch nicht erwarten, dass man es über einen Umschaltmoment bekommt, ne? Dann muss es halt über einen anderen Aufbau funktionieren. Den hat man halt so nicht.
Ja, das stimmt. Ja, also dann,
Weil es macht ja nicht nur jedes Team über Pressing, ne? Also ja, andere können das ja tatsächlich auch ohne.
Ja, das ist Freiburg halt irgendwie schon, setzt halt schon sehr auf diese Karte. Und es funktioniert ja oft auch ganz gut. Vielleicht darf man dann halt nicht beide gleichzeitig bringen. Hm. So, dann, das ist dann vielleicht ein bisschen too much, sondern dass man dann, ich weiß nicht, ja, obwohl ich will schon Matanovic reinbringen auch. Und das ist mir auch wichtig.
Und das war, glaube ich, jetzt auch eine besonders extreme Situation, weil gleichzeitig wechselt Frankfurt Götze und Skiri für Usun und Chaibi. Mhm. Und jetzt, ich glaube, das wird dann wirklich auch so ein 5-3-2 eigentlich, was sie da spielen, weil das ja auch komplett zurückfällt quasi. Und dann haben die halt das Zentrum auf einmal von ziemlich unsicher zu komplett dicht bekommen. Und das liegt auch am Freiburger Wechsel natürlich, aber es liegt halt auch daran, dass die Umstellung Freiburg so gar nicht reinlief.
Das stimmt.
Und das hat, glaube ich, schon den jeweiligen Effekt maximiert.
Ja. Apropos maximiert, hat Götze irgendwas mit seinen Haaren gemacht?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Zweifel hat er in irgendein fucking Startup investiert für Haarnachwuchs oder so.
Ja, da hatte ich, ich weiß nicht, irgendwas sah da anders aus. Anyway, ja, aber das finde ich einen ziemlich guten Punkt auch, dass dann Frankfurt mit Götze und so halt krass ballsicheren Spieler mit reingebracht hat.
Also wir können halt auch wirklich über keine Szene reden zwischen diesen Wechseln. Also ich habe mir einmal notiert, richtig geile Ballmitnahme, Adamu, 63. Minute, beste Flanke rausgeköpft und so. Und das nächste Mal, dass ich eine wirkliche Torchance habe, ist, dass ich mir aufschreibe, dass in der 86. Minute Beste ein cooles Dribbling hat, was den Freistoß zieht. Das sind über 20 nicht, ne? Minuten. Und dazwischen haben wir den vorhin von dir erwähnten, der linke Anker, Günni, Grifo, kommt für Makengo und Scherhan. Und in der 80. Dingschi kommt für Mansambi. Jetzt auch nicht so viel Impact gehabt dann im Spiel. Und das war eigentlich schon einfach nur ein sehr, sehr unansehnliches Fußballspiel für 20 Minuten lang. Ne?
Ja, da wurde es wieder so ein bisschen klassisch Freiburg-mäßig. Ne? Das ist nämlich, das hat dann halt auch mit dem Gegner zu tun, wenn die irgendwie in Führung liegen und dann das irgendwie ganz gut machen, dann kommt Freiburg da halt nicht so gut rein. Und ich glaube, aus Frankfurter Sicht kann man dann da schon auch sehr zufrieden sein, so zu zeigen, hey, wir können auch anders. Also wir können hier in Freiburg ein sicheres Spiel abliefern. Usun hat dann natürlich keine geilen Szenen und so, also irgendwie fast über das ganze Spiel. Frankfurt Spark war eigentlich nicht richtig da in diesem Spiel, aber es war halt recht solide und ich denke mal, dass Topmöller das irgendwie auch ganz gut findet, obwohl ein 2-2 jetzt natürlich auch kein solides Ergebnis ist, sondern so für Freiburger Verhältnis ist es ja fast schon freakig.
Deswegen fand ich das Spiel halt am Schluss nicht ganz fair besprochen von DAZN, insoweit, als dass auch so Petersen und soweit halt meinte, ja, von Freiburg sehr unerwartet, dass sie noch treffen und das stimmt, wenn man die letzten 20 Minuten anschaut, weil wie gesagt, bis zur 85. passiert dann nichts. Wenn man das Spiel jetzt bei der 65. abbricht, finde ich, Freiburg war das bessere Team. Du weißt zu Recht immer wieder darauf hin, das sagt sich immer leichter, wenn man Rückstand hat, dann macht man auch mehr, man verteidigt mehr mit dem Ding, aber das wäre auf jeden Fall eher ein unentschiedenes Spiel, als dass man das verliert und ich würde sagen, man ist näher insgesamt an zwei Toren Freiburg, ein Tor Frankfurt oder sowas, von den Chancenverteilungen her zumindest. Und dann passiert halt 20 Minuten gar nichts. In der Zeit muss Frankfurt keine Torchancen haben, hat sie aber auch nicht groß, weil also das Beste, sie spielen sich ein paar Mal bis an den Strafraum, aber dann machen sie da auch nicht mehr draus und Freiburg schafft es halt selber auch nicht, irgendwas zu machen, aber das war einfach nur hässlich, würde ich jetzt sagen.
Ja, stimmt. Hey, ich sehe gerade auch, also beim Kicker steht es übrigens mit den 18 Flanken, 18-3 Flanken, angekommene Flanken, aber 44% bei Freiburg,
das ist schon ziemlich gut.
Das eigentlich ist eigentlich ein ziemlich guter Wert, ne? Und ja, 12-8 Torschüsse, das klingt eigentlich auch eher nach einem ziemlich langweiligen Spiel. Ah, das Gefühl hat man, ja, ich kann es mir sogar schon vorstellen, wenn diese ersten drei Tore nicht fallen, sondern es dann 0-0 steht, dann hat man, glaube ich, schon auch das Gefühl, ja, so viele Torchancen gibt es insgesamt nicht.
Ja.
Es ist halt echt dieses...
Aber es fehlen halt auch wirklich 20 Minuten, wo gar nichts passiert. Das ist halt ein bisschen knappes Viertel von dem Spiel, ne? Also das ist schon, wenn du quasi ein Spiel nur in 75 Minuten gehst oder 70 Minuten machst, dann wirst du auch weniger Torszenen insgesamt haben. Das war halt schon extrem in der Phase.
Ja, aber ich habe mich auch währenddessen gefragt, wie soll man das jetzt nun bewerten? Also man liegt 2-1 hinten gegen eine Champions-League-Mannschaft, jetzt nicht die krasse Champions-League-Mannschaft, aber trotzdem halt gegen ein Team, das offensiv irgendwie voll was machen kann und kriegt es nicht so richtig hin, regelmäßiger Torchancen zu erzielen. Das irgendwo nervt's und irgendwo ist man ja aber auch ständig im Spiel und wird nicht, also hat die Chance auf einen Punkt gegen Frankfurt und ist das jetzt halt nicht doch auch ganz gut so.
Also ich habe mit dem mein Problem wären wirklich diese 20 Minuten, ansonsten bin ich eigentlich mit dem Spiel, auch wenn man das jetzt nicht mehr gezogen hätte, wäre ich voll okay gewesen. Aber das ist dann halt wirklich das Spielen so, dass man halt dann gar kein Mittel mehr findet gegen so ein stabiles Mittelfeld, dass man auf außen auch dann keinen Stich mehr sieht und so, dass die Wechsel nicht so funktionieren, das fand ich halt schade. Aber es geht ja anders offensichtlich. Manchmal braucht es halt diesen Freiburger Moment. Und also man kann vielleicht mal darüber sprechen, erstmal, wie der Freistoß entsteht, weil das ist auch soweit auch mal Shoutout Matze Ginter, der halt einfach selber dann erstmal Lean hat, dribbelt zwei Frankfurter aus, quasi im Ding, super gefährlich.
Da muss ich gleich schon reingrätschen, weil ich dachte, warum? Also du kannst auch passen.
Kannst auch passen, ne? Das tut ist, er ja aber auch. Dann halt mal eine
ja, aber da stand, glaube ich, Eggestein stand ja, ja noch irgendwie dazwischen, wo man so denkt, hey, du musst jetzt da nicht, dieses Dribbling bringt nichts.
Gegenthese, man hat halt zu oft gesehen, dass wenn man den Pass spielt, dass danach nichts passiert und er wollte einfach selbst derjenige sein, der ist dann der halt mal dann den Pass mit einem Vorwärtsdrang spielt ja, und das passiert ja auch, ne?
Ja, Lienhardt will immer selbst derjenige sein, habe ich das Gefühl. Ja, und, aber du hast schon recht, natürlich ziehen Dribblings immer irgendetwas. Da passiert schon immer irgendetwas, wenn man dann gleich eine Anschlussaktion hat und die hat er mit dem Pass. Und das stimmt auch. Ich glaube, wenn ich den Pass richtig im Kopf habe, ist er auch so, also das ist so ein fordernder Pass. Hey Ginter, du musst nach vorne laufen.
Ja, exakt, das wollte ich sagen.
Ja, okay, nee, ja, dann machen wir weiter.
Also weil es ist wirklich genau das, er spielt den Pass extra nicht in die Füße, sondern der spielt den 5 Meter nach vorne. Auch nicht 2, dass du ihn joggen kannst, sondern dass Ginter richtig reinrennen muss. Ginter läuft dann auch an, spielt ihn direkt raus auf Beste und, das fand ich dann halt auch gut, bleibt nicht stehen, sondern zieht quasi weiter in die Mitte, zweimal quasi, weil er erst sieht, dass jemand kreuzt, ich glaube Dingschi, und dann, weil er nochmal in diesen Raum reinstößt und so. Und Beste kann dann in diesen freien Raum reintribbeln und zieht halt dann das Foul. Wird da auch ziemlich ordentlich gelegt.
Das ist eigentlich aber auch so eine klassische Situation, die bespricht man jetzt, weil da später ein Tor
ausfällt. Nee, aber mir fehlt genau diese 20 Minuten lang passiert, oder halt länger, ne? Das passiert halt einfach die ganze Zeit nicht. Und deswegen war ich halt frustriert, weil ich finde halt, die Dringlichkeit musst du nicht erst in der 85. entwickeln. So, die kannst du auch mal vorher machen. Und
das stimmt.
Dann passieren halt, das reicht ja, wenn du solche Szenen mal kriegst, weil du bist gut genug darin.
Ja. Ja. So. Jetzt bist du ein junger Torhüter in der Bundesliga und musst eine Mauer stellen. Mhm. Warum machst du es so schlecht? Ich weiß nicht. Bei Atubolo hatte man das am Anfang übrigens auch. Dieses Mauerstellen ist wohl gar nicht so leichtes, habe ich das Gefühl.
Ich glaube auch. Ich frage mich, ob er auch festlegt, wie viele hin sollen.
Ja.
Weil das ist eigentlich klassischerweise Torwartaufgabe. Es gibt ja manchmal mit jungen Torhütern das vielleicht eine andere Absprache oder sowas. Aber 2, hätte ich gesagt, ist aus der Position halt tatsächlich wenig. Mhm. Wenn man weiß, dass da 2 so gute Freistoßschützen stehen.
Mit links und mit rechts, das ist, also ich würde auch sagen, das ist nicht so leicht. Wie will man einen direkten Schuss von Beste und einen direkten Schuss von Grifo blocken? Ich weiß nicht mal, ob da 3 reichen.
Nee. Und das stimmt, aber das macht es halt ein bisschen einfacher.
Ja. Aber man sieht auch, also in dieser Szene, ich habe nur gesehen, es gibt ja den Schaumstrich von Aytekin. Mhm. Und also da müssen sie am Anfang gestanden haben und dann stehen die aber komplett neben diesem Schaumstrich. Mhm. Also ich glaube, Santos hat die halt massiv verschoben. Und also dieser Korridor, wo Grifo reinschießt, der ist halt nicht mal klein oder so. Das ist ja jetzt nicht mal direkt neben den Pfosten gesetzt. Ich dachte schon, das ist zu nah an Santos ran, dass der den vielleicht noch halten kann. Naja, genau, Grifo schießt mal wieder einen direkten Freistoß ins Tor, ne?
Und also man kann auf den Center schon mal letzte Kritik ist halt auch, der steht ausschließlich für die Flanke. Der denkt nicht eine Sekunde, dass der direkt kommen könnte, weil der hat keine Spannung, nur noch einmal gehe ich nach vorne, wie schätze ich den Ball ein und so. Der wird völlig auf dem falschen Fuß erwischt und ist natürlich auch von Grifo, was ich sagen würde, was halt schon auch seine Genialität in sowas ist, der zeigt da null. Also der hat nicht irgendwie eine, hey, lass mal, ich habe eine Idee oder sowas, sondern der steht da wie eine stinknormale Flanke und dann haut er ihn halt ansatzlos da rein. Ja. Das ist natürlich cool. Aber ist ein guter Fehler.
Ja, und Petersen sagt es ja auch schon, man muss halt seine Gegenspieler irgendwie kennen. Und vielleicht ist das auch eine Sache, die erst mit dem Alter kommt. Also wenn man jetzt schon 5 Jahre in der Bundesliga ist, dann muss man das jetzt nicht groß recherchieren, dass Grifo gerne so, die Kommentatoren sagen so Schlitzohr ist oder so, dass der halt gerne irgendwie auch mal einen direkten Freistoß nimmt, wenn, also auch gar nicht unbedingt aus den besten Positionen, sondern wenn der Torhüter halt falsch steht. Ich meine, der letzte direkte Freistoß war, glaube ich, gegen Augsburg irgendwie ins lange Eck, aus so einer Flanke heraus, wenn du dich erinnerst. Hm. Er hat ja gesagt, ist nur stumm geschaltet.
Sorry, ja.
Für alle.
Ich erinnere mich.
Er hat mich nicht hängen lassen. Nein. Also nur audiomäßig. ja, das eigentlich, also mir mir war es auch klar, dass Grifo den jetzt schießt. Ich wusste nur nicht, ob er trifft.
Okay, ja, ich habe nämlich, weil ich habe es nicht gedacht, aber auch allein die Kamera halt vorher auch nicht, also weil die Kamera so plötzlich darüber wechselt oder so, weil die, vorher ist er ja irgendwie im Zoom auf seinem Gesicht und so und Santos wedelt da mit seinen Armen rum und so. Ja, aber sehr fun. Da, weil ich vorhin vergessen habe zu sagen, Christian Streich ist im Stadion, kriegt eine Einblendung und so. Das muss ihn ja auch freuen, als sein tausendfach in jedem Mediending erwähnter fußballerischer Ziehsohn und so.
Ja, übrigens, weil ich gerade Petersen erwähnt habe, ich finde das eigentlich immer ein bisschen komisch, wenn Ex-Spieler direkt das Spiel kommentieren. Jetzt ist es natürlich nett, irgendwie mit Petersen, der auch letztens bei uns im Podcast war und so, und ich höre dem lieber zu als jetzt Tobias Schweinsteiger oder sonst irgendwem. Und trotzdem, ich glaube, gerade auch, ich meine, es gucken ja auch viele Frankfurt-Fans und so, dass Nils Petersen hat überhaupt nichts Blödes gesagt, aber ich glaube, mich würde es halt trotzdem aufregen. Der kennt halt die Freiburger Spieler besser, denkt eher so an die. Ich finde, er hat es auch gut gemacht. Mhm. Aber
ja. So ein bisschen wie ein Schiri aus dem Verband oder so. Du lädst die Kritik quasi ein. Ne?
Ja, genau. Ja.
Aber, mein Gott, ich glaube, bei dem Spiel kannst du jetzt echt nicht so viel finden. Aber ich habe jetzt auch nicht Twitter durchsucht, was die Leute so dachten.
Ja,
Grifo noch mit Babyjubel. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann Glückwunsch ins Hause Grifo. Und ja, das Witzige ist halt, jetzt haben wir quasi ewig über nichts passiert geredet und dann passieren in diesen 10 Minuten zwischen der 85. und 95. mehr als davor. Mhm. Weil ich kann mal ganz kurz zusammenfassen einfach, wir haben einen geilen Konter, wo ich glaube, Juito, vielleicht noch Dingschi, Günni einsetzt, der den Raum sieht und einfach mit einem, als wäre es 2020, Solo da durchstartet. Dann ein bisschen unsauberen Pass auf Matanovic spielt, der die Bananame komplett versaut. Und diesen großen Chance da zunichte macht und dann fast ein Kontertor einleitet. Das hat mich genervt, aber Günni mal wieder so sprinten zu sehen, war cool. Die Eintracht hat eine richtig lange Passstaffette am Strafraum, wo alle Freiburger keinen Zugriff finden und Brown dann, glaube ich, einen Drehschuss macht gegen Ginter, wo auch ich dachte, uff, das ist mäßig verteidigt und der geht so ganz, ganz knapp vorbei. Und dann haben wir nochmal in der 94. dass Freiburg sich nochmal am Strafraum festkämpft, zweite Bälle holt und so. Und ich glaube auch wieder, so eine Lienhardt-Flanke landet bei Grifo und der findet dann plötzlich Ginter quasi langen Pfosten, der eine richtig gute Ballannahme und ich würde sagen, einen richtig guten Abschluss macht und der Ball knallt dann so an den Außenpfosten. Das wäre halt genau der Lucky Punch gewesen, der das zum richtig spaßigen Spiel gemacht hat, aber da ist in den 5, 6, 7, 8 Minuten ist sehr, sehr viel passiert.
Ja. Naja, ich glaube, da ist Frankfurt dann halt so ein bisschen aus dem krassen Verteidigungsmodus rausgegangen und hat's dann versucht, selber zu machen und dadurch ist ein bisschen was aufgegangen. Und dafür hat dann Freiburg ja auch schon das richtige Personal auf dem Platz gehabt, weil Tempo war dann da zum Kontern. Ja, beste 90 Minuten auch durchgezogen, ne?
Und handlich.
Ja. Jo, aber ich war dann halbwegs zufrieden mit dem 2-2. Ja. Heimspiel, vielleicht das auch noch ein bisschen. Ich finde, man hat Frankfurt ein bisschen zu viel gehört.
Ja, also da müsste man jetzt Leute im Stadion fragen, weil das ja mal so eine Mikrofonsache auch ist. Aber ich glaube, von dem, was Leute auch geschrieben haben, war das ein starker Gästeblock-Auftritt und ein eher schwacher Heim-Fan-Auftritt. Gerade wenn es so losgeht mit einem frühen Tor und so, kann man eigentlich mehr abreißen da vermutlich.
Ja. Jo.
Und dann, also ich war auch, glaube ich, zufrieden mit dem 2-2 soweit. Also vor allem nach dem Verlauf natürlich. Aber ich hätte es auch vorher unterschrieben auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, die können ihre Schwierigkeiten haben, aber es ist halt trotzdem der Club, die gerade auch Gladbach gezeigt haben, wie man zumindest in der ersten Halbzeit auch anders spielen kann als der SC. Und die nicht umsonst Champions League spielen und so. Ja, bin schon okay. Hast du Spieler, die wir jetzt noch nicht so besprochen haben, die du gerne noch hervorheben würdest?
Ich finde, man muss so ein bisschen über Juito sprechen, weil wir ja vorhin über das Pressing gesprochen haben. Ich finde, der gehört halt auch dazu. Ich finde, der zeigt schon oft, also ich finde, das scheint mir ein sehr schlauer Spieler zu sein. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo er irgendwie den Passweg aufmacht und dann reinspringt und den Ball fast gewinnt. So, das scheint mir irgendwie ganz gut zu sein, aber er ist dann irgendwie manchmal körperlich, glaube ich, nicht so drin. obwohl er jetzt, er bringt ja die Größe und alles so mit, aber da muss er sich vielleicht irgendwie noch etwas anpassen. Aber schon mal ein schönes Zeichen, dass er in der 60. Minute wieder eingewechselt wurde. Ich hatte mir jetzt fast etwas Sorgen gemacht, dass er relativ weit weg von jemanden ist, der regelmäßig spielt. Du bist stumm.
Ich frage mich, ob er fast eher in der Euroleague irgendwie passen könnte, bis er so richtig Bundesliga-Klima voll drin hat, weil da ja wirklich nicht alle Gegner so, also wir reden ja öfter drüber, wie überraschend das manchmal ist, dass Gegner nicht das tun, was man halt so eintrainiert ist von der Bundesliga, gerade wenn man nicht so viel internationalen Fußball schaut. Und da habe ich oft das Gefühl, okay, da hätte er vielleicht jetzt die 2 Sekunden mehr gehabt oder auch nur die halbe Sekunde mehr oder so. Und vielleicht nicht direkt 2 Wahnsinnige, die auf ihn losstürmen und so. Ja, also ich hoffe, dass man ihn da jetzt auch gegen Utrecht mal eine halbe Stunde sehen wird oder so.
Genau. Und Matanovic hat halt auch vom Ballfestmachen-Ding her, war der jetzt dann gar nicht so das große Upgrade zu Adamu. Mhm. Was eigentlich eine Stärke von ihm ist in den letzten Spielen, immer wenn er da reingekommen ist.
Also Matanovic fand ich schon sein schwächster Auftritt bisher, glaube ich.
Ja, stimmt.
Gegen den alten Verein, zu viel gewollt. Oder halt doch Doppelagent. Oder?
Ja. Nö, ansonsten, was sagst du zu Mansambi jetzt?
Also ich fand deinen Vergleich ganz wunderbar, dass er eigentlich eher ein Frankfurter Spieler ist, quasi von dem, dass er ein bisschen Frankfurt nach Freiburg bringt, weil das tatsächlich so das deutlich wildere Element ist. Ich finde halt, gerade Freiburg braucht das dringend, weil ansonsten hat man halt dann doch eine sehr, sehr strukturierte, aber nicht so ideenreiche Startelf gerade. Scherhand ist nochmal so ein bisschen anders, aber halt auch eher so ein Trick, den er richtig gut kann. So. Und bei Mansambi weiß halt wirklich nie, was passiert. Aber es ist schon arg weit weg von stabil und sinnvoll in vielen Szenen. Und das manchmal schlägt das Pendel halt dahin, manchmal dahin. Und heute auch gutes Beispiel mit der ersten Minute und dann der 18. und so. Insgesamt glaube ich nicht sein bestes Spiel, auch gerade weil er einfach so viele defensive Sachen, nicht nur Zweikämpfe, sondern einfach so, ich dachte, boah, da stehst du 5 Meter falsch oder so. Also das, oder da rückst du jetzt raus und da nicht und so. Also das fand ich teilweise ein bisschen zu wild, um ihn aktuell dauerhaft auf dieser 6er-8er-Rolle neben Eggestein oder Osterhage zu sehen.
Ja, obwohl ich denke, dass das so grundsätzlich gar nicht so schlecht ist, weil er als Zehner mir dann doch oft irgendwie etwas zu tief ist und dann ist vorne einfach nicht so viel Präsenz. So, da ist so eine Achterposition, wo man mit Höhler jemanden hat, der tendenziell mehr nach vorne gehen könnte, ganz gut auch.
Ist halt die Frage, wie du es dann ausgleichst, wenn da halt irgendwie eine Unsicherheit reinkommt oder so. Es wäre jetzt ja auch was anderes, vor einer Dreierkette oder sowas, hätte ich vermutlich da ein bisschen weniger Bedenken und so, oder hast du andere Probleme mit? Ja, I don't know.
Jo.
Ansonsten können wir ja auch mal direkt Spieler des Spiels durchgehen, weil da haben wir jetzt echt verschiedenste Namen. Alex konnte nicht das ganze Spiel sehen, wie so oft, weil er vorher selber kicken musste, aber von was er sehen konnte, hat er direkt gesagt, Mansambi. Von daher hat er die besten Sachen gesehen. Patrick hatte Beste, Paddy hatte Grifo und Juliane hat noch Adamu reingeworfen. Bei wem bist du denn gelandet?
Ich finde es richtig schwer. Ich habe es mir jetzt vorher nicht überlegt. Also ich finde es ein bisschen wild, dass bei SofaScore hat man halt Scherhand aufgrund von seinem Tor, dass der Spieler des Spiels ist und danach kommt Eggestein. Das fand ich eigentlich jetzt nicht unbedingt. Also der hat es eigentlich, über den haben wir auch noch nicht gesprochen, der ist halt die Solo-6 und sichert dann ab und lässt sich da tiefer fallen. Und das ist, ja, ich finde, er macht es dann schon ganz gut auch. Der gibt diesem ganzen Spiel was sehr Solides. Aber für Spieler des Spiels ist es mir dann irgendwie doch nicht krass genug. Aber es bietet sich meiner Meinung nach niemand so komplett gut an. Ginte, Adamu. Ich glaube, ich gehe auch mit Adamu.
Ich hatte tatsächlich dann auch irgendwie Scherhand überlegt, jetzt beim nochmal durchbesprechen, waren es dann doch so ein paar, war es dann doch ein bisschen wenig vielleicht dafür, aber Beste fand ich ziemlich gut in vielen Sachen, aber der hat halt gleichzeitig auch so sehr, sehr wenig erfolgreiche Pässe irgendwie dann vorne. Das lag natürlich auch daran, dass er immer wieder derjenige war, der was versucht hat und so. Aber Agassi, ja, man kann es sogar aufteilen lassen hier. Also Pässe in der gegnerischen Hälfte 45%, das ist jetzt schon mäßig. Aber klar, es war halt wirklich, er war halt auch derjenige, der das immer wieder versucht hat aufzureißen. Ich fand ihn schon gut. Ich glaube, ich gebe es jetzt einfach Scherhand, dann haben wir alle jemanden gesagt und dann gewinnt tatsächlich Adamo mit 2 Stimmen von 6. Das ist doch ganz schön.
Es stimmt. Bei Scherhand dachte ich wirklich am Anfang, hat er sich, finde ich, doch ein bisschen arg von Christensen so abkochen lassen und das ist grundsätzlich in Ordnung, aber gerade bei Christensen nervt es mich dann.
Ja, das verstehe ich.
Also der sah halt auch aus wie der junge Spieler, der gegen einen erfahrenen Spieler spielt, so.
Gut, ich glaube, dann haben wir das Spiel doch ziemlich gut besprochen. Ich möchte das beenden damit, dass ich, das wird jetzt mein neues, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Ich will, dass Rosenfelder seine Minuten wieder kriegt. Das macht mich wahnsinnig. Der ist so gut. Ich möchte spielen. Ist mir egal, ob das Sinn macht oder nicht. Find einen Weg. Das ist sein Job.
Ich glaube, das kommt jetzt.
Das sagen wir seit einem Monat. Er muss jetzt spielen. Utrecht vor der Tür. Ich will Rosenfelder Minimum eine halbe Stunde.
Ja. So. Ja, der spielt von Anfang an gegen Utrecht.
Okay, das nehme ich.
Ganz sicher.
Dann machen wir kurz noch einen Rest im schnellen Durchlauf. Die SC-Frauen, die Folge kam gerade erst raus zu den letzten Spielen, ohne mich, weil ich Corona hatte nach meinem Besuch bei Union Berlin Frauen und Bologna. Haben die beiden ganz, ganz großartig gemacht, da empfehle ich nochmal reinzuhören. Und seitdem passiert ist auf jeden Fall, dass wir schon ein bisschen befürchtet hatten, weil man lange nichts gehört hatte. Ali Gudorf ist bis auf Weiteres wegen persönlichen Gründen abwesend. Das heißt, sie hat eine Nachricht verfasst. Ist nicht ganz klar, was es ist. Und wir wünschen einfach alles Gute. Und dass sie bald wieder für den SC auf dem Platz stehen kann oder dass es ihr einfach gut geht. Und die SC-Frauen haben leider ihre sehr gute Saison jetzt gerade nicht fortsetzen können, weil sie zum zweiten Mal gegen absoluten Außenseiter Nürnberg verloren haben, in Nürnberg diesmal. Ein ziemlich beklopptes Spiel, 3-2 verloren, jeweils ein Eigentor auf beiden Seiten, ziemlich verrücktes, eines Tor aus sehr hoher Distanz und so. Und für den SC dann spät noch Egli mit einem Anschlusstreffer, aber hat dann nicht mehr gereicht für einen Punkt. Das ist ein kleiner Setback erstmal. Kein Setback hatte die zweite Mannschaft der Männer in Balingen, Derby-Sieg. Das war wichtig, später Siegtreffer. Da habe ich jetzt leider, weil das vorhin erst passiert ist, gerade nicht die Torschützen, die liefere ich sofort nach. Aber heißt jetzt auf jeden Fall, dass man tabellarisch sich so ein bisschen aus den untersten Regionen wegbewegt hat. Und genau, Chatak hat da zum 2-1 getroffen in der 87. Davor hatte Rüdli einen Elfer gemacht. Und damit hat man jetzt zumindest Balingen deutlich distanziert und damit auch den direkten Abstiegsbereich deutlich und ist jetzt auch 2 Punkte weg vom möglichen Abstiegsbereich, je nachdem, aus welchen Regionen Leute dazukommen. Und die U19 gewinnt 2-0 bei 1860 München, Faram und Klaus mit den Toren. Leihspieler ist Robert Wagner bei Kiel, hat eine Minute bekommen diese Woche, also leider weiter kein Impact aktuell. Also darf jede Woche spielen, aber immer so zwischen 5 und 1. Und gegen Nürnberg, das heißt, wir haben unseren zweiten Spieler natürlich auch schon. Das ist Berker Yilmaz. Da habe ich jetzt das Spiel nicht gesehen, aber weiter Stammspieler halt.
Ich habe es gesehen sogar, also nicht ganz bis zum Ende, weil Freiburg dann ja danach gespielt hat. Aber das war jetzt nicht das beste Spiel von Yilmaz. Also so 1-2 unsaubere Aktionen mit dem Ball. Aber immer noch gut und wird immer noch gesucht. Also ich meine, der ist ja teilweise der klar beste Spieler in Nürnberg und konnte das nicht bestätigen für dieses Spiel. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Das gibt's halt irgendwie mal. Aber echt cooler Spieler. Ich hoffe, dass der nächstes Jahr zurückkommt. Und dann will ich hier schönen Dreikampf sehen, bei dem der Verlierer gehen muss.
Hunger Games. Florent Muslia hat fast durchgespielt, 1-2 verloren mit Düsseldorf gegen Braunschweig. Den sehen wir bald wieder, früher als uns lieb ist. Und Jan Sturm, halbe Stunde gespielt, Sieg gegen Aachen und entscheidende Vorlage gemacht. Und Noah Weißhaupt kann ich nicht sagen, weil das Spiel lief jetzt während der Aufnahme und daher konnte ich das vorher nicht nachgucken, aber ist ja jetzt auch nur so halber Leihspieler. Genau.
Halber Leihspieler ist eigentlich auch Röhl, wurde uns letztens gesagt. Stimmt, ne?
Der Hinweis haben wir freundlicherweise bekommen. Und ich habe es natürlich direkt vergessen umzusetzen, aber das kann ich tun. Everton, weiß ich nämlich, hat verloren.
Gegen City.
Gegen City, genau. Ob Röhl da allerdings...
kam in der 70. Minute an.
Für ja. Alcaraz, das heißt vermutlich links außen dann gespielt. Ja, ich glaube, City jetzt vermutlich nicht das Spiel, wo man jetzt erwarten muss, dass er Breakout hat.
Ja. Ja, ja.
Stimmt, aber genau, danke für den Hinweis. Ansonsten, hast du groß Bundesliga gucken können diese Woche?
Ich habe Konferenz geguckt. Und ich war ja letztes Mal im Rasenfunk. Ja,
das heißt,
ich habe gerade Überblick so halbwegs gehabt und hat deswegen auch das Gefühl, ich habe so insgesamt, also kann ich auch, wenn ich es immer nur kurz sehe, halbwegs einschätzen, wie das so irgendwie so aussieht. Also ich finde Leverkusen ist halt immer irgendwie so ein bisschen interessant, weil das halt so eine neue Mannschaft ist und die sich langsam aber sicher finden. Und 3-4 klingt knapp, aber sie waren halt dann doch, fand ich, deutlich besser. Ah, das können wir später noch besprechen, ne? Das ist ja das nächste Spiel auch
von Freiburg. Gut, ich glaube, da habe ich jetzt...
Übernächstes Spiel.
Wir haben ja erstmal Utrecht, von daher kannst du es ruhig schon direkt sagen.
Ja. es sind... Also irgendwie versuchen die sich da in der Offensive auch irgendwie immer ein bisschen durch. Und ich habe die Namen immer noch nicht alle im Kopf, aber ich finde, sie sind halt alle sauschnell und talentiert. Und ich bin richtig gespannt, ob es Freiburg schafft, die dann so stillzustellen, weil ich mir es vorstellen kann, dass wenn man es richtig gut macht, dass man sie auch stillstellen kann. Und bei Mainz, ich glaube, das ist richtig ärgerlich, dass sie nach einer Länderspielpause nicht ein Team bekommen, wo sie Punkte sammeln können, weil ich glaube, die haben so krasse Probleme mit der Doppelbelastung und könnte mir jetzt vorstellen, dass das harte Wochen für die werden.
Erst 4 Punkte nach 7 Spielen. Also merkt man schon, es ist schon deutlich beruhigender, was der SC da aktuell schon gesammelt hat, auch wenn es jetzt nur Mittelfeldplatz ist quasi.
Ja. Ja, und Wolfsburg, Alter, keine Ahnung. Ich dachte ja, die sind ein bisschen besser am Anfang der Saison, aber da geht gerade halt überhaupt nichts. Und ich finde es ja so cool, dass, dass so die Abstiegskandidaten haben jetzt zwar nicht so krass gepunktet diese Woche. Heidenheim hat immerhin so einen Punkt geholt, aber ist jetzt auch nicht der große Befreiungsschlag. HSV hat sich ziemlich gut geschlagen gegen Leipzig, hat dann eben nur 2-1 verloren, also hätte da auch einen Punkt holen können. Aber ich meine, so wie das aussieht, könnte Wolfsburg, könnte Gladbach und so, also es könnte richtig knapp werden am Ende.
Ich traue es mich nicht zu hoffen bei Wolfsburg, aber das wäre natürlich sehr cool. Was man halt immer so ein bisschen schon ganz früh in der Saison natürlich, aber trotzdem so ein bisschen gucken kann, ist ja, okay, wer kommt denn so gar nicht ins Europa-Rennen rein und so? Und das sind ja Teams, die das in einem ordentlichen Jahr mit ihrem Budget eigentlich schon immer machen können müssten. Gladbach hat jetzt so viele Probleme über die Jahre, da ist jetzt nicht mehr verwunderlich. Da muss man, glaube ich, sich langsam davon verabschieden. Aber es sind halt schon, dadurch, dass Stuttgart auch wieder sehr gut ist, sind es jetzt halt schon mit Bayern, Leipzig, Stuttgart, Dortmund, Leverkusen die Teams, die vermutlich da oben feststehen werden. Und Frankfurt erwarte ich halt eigentlich, dass sie sich da auch wieder reinspielen.
Ja.
Dann ist da gar nicht mehr so viel Platz für so einen Europalauf. Und dann gibt es vielleicht wieder so ein großes Rennen um Platz 7, was je nach Pokalrunde halt reichen könnte oder nicht. Hm. Aber es sieht dieses Jahr so aus, als ob die meisten von den Großen ihre Hausaufgaben machen, dann wird es ja eh immer schwierig.
Ja, okay, dann werden so die Konkurrenten Hoffenheim,
Köln und tatsächlich
Köln. Aktuell, ne?
Also ja. Nicht nur tabellarisch, sondern jetzt ne, blöd 1-1 gegen Augsburg, aber halt auch wieder so ein Maler-Moment. Aber die sind halt, also eigentlich soll es vom Kader her nicht reichen, deswegen erwarte ich eigentlich, dass sie ein bisschen einbrechen, aber die spielen so cool teilweise, dass ich schon denke, oh ja, warum denn nicht so eine Saison, wo die das halt einfach durchziehen, ne?
Ja, für Platz 7 könnte ich mir das auch vorstellen. Und sie haben ja auch eine gewisse Breite im Kader. Bin ich auch gespannt. Aber Genau, dass dann halt so gegen Augsburg es dann zum 1-1 nur reicht, also auch verdient. Also Augsburg war sogar fast ein bisschen besser, muss man zugeben. Auch wenn man immer, also auch wenn ich immer dieses Gefühl habe, unter Wagner wird das gar nichts, aber das war jetzt eigentlich, gegen Wolfsburg haben sie den guten Stecker gezogen und gegen Köln, wo ich immer sage, die sind sehr, sehr gut organisiert, das ist gar nicht leicht, gegen die zu spielen, hat Augsburg jetzt ein gutes Spiel irgendwie gemacht und dann 1-1 geholt. Ja, aber trotzdem, da merkt man halt, dass Köln jetzt auch nicht alles gewinnt oder es sind immer knappe Spiele und es kann in die und die Richtung gehen.
Und der SC steht jetzt auf Platz 10 mit 9 Punkten. Patrick hat es vorhin nochmal zu uns gesagt, dass es dass mit den 7 Spielen ungeschlagen ist. Klingt jetzt nett, aber letztes Jahr hattest du das auch und plötzlich verlierst du eins und dann hast du jetzt seit 5 Spielen keinen Sieg. Und ja, das geht immer relativ schnell, deswegen hoffe ich, dass man da jetzt sich nicht irgendwie blöd reinrutschen lässt, dadurch, dass man jetzt Utrecht, Leverkusen und Düsseldorf, also dann halt Pokal Düsseldorf, wo immer was, wo du nur verlieren kannst, quasi vor der Brust hast. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das sind halt auch gleichzeitig so viele Spiele, du kannst jeden Ausrutscher sehr, sehr schnell wieder gut machen. Von daher, ich stelle mich auf eine Mittelfeldsaison weiter ein.
Ja, ne, Platz 9. Also ich wäre jetzt auch nicht unzufrieden mit Platz 9. Weil auch, ich finde von dieser Kaderentwicklung her, das irgendwie auch recht passend, dass man jetzt, man hat dieses Europa-League-Jahr und man hat dann irgendwie ordentlich Umbruch eingeleitet mit so Spielern, die neu dazukommen. Die werden jetzt nur, weil Freiburg nächstes Jahr nicht europäisch spielt, nicht gleich wieder weg sein. Und dann kann man da halt wieder irgendwie angreifen Richtung Platz 7 oder 6. Mit einem Irie, Yuito und sonst irgendwas, die dann da nochmal gut reinkommen. Oder Matanovic.
Ja. Ja, ich würde dann halt einfach nur mir wünschen, dass wir uns fußballerisch dann in eine spannendere Richtung entwickeln. Und das ist ja auch machbar, aber ist jetzt noch nicht ganz so passiert.
Nächstes Jahr dann.
Aber wo es mir tatsächlich primär um die Ergebnisse geht, ist der Europapokal, weil da will ich einfach weit kommen. Und da erwartet jetzt Utrecht. Die sind so mäßig in die Saison gestartet, würde ich sagen. Haben jetzt zuletzt zwar 3-1 gewonnen in der Eredivisie gegen Volendam, aber sind halt trotzdem jetzt Achte, 13 Punkte aus 9 Spielen. Und ja, also haben noch nicht den Saisonstart, den sie letztes Jahr hatten, wo sie ja Vierte geworden sind. Und haben davor jetzt auch, genau, also davor haben sie jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele nicht gewonnen. Potenziell irgendein Testspiel dabei, das kann ich jetzt nicht genau sehen. Aber ja, also es läuft mäßig. Man erwischt es jetzt zumindest mit einem leichten Positivtrend bei ihnen. Ansonsten kann ich über die Mannschaft leider gar nichts sagen. Hast du irgendeine Ahnung über Utrecht?
Nee, ich habe mir gerade den Kader aufgemacht und sehe, Haller spielt dort.
Ja, das war meine eine Notiz, die ich hatte.
Und der, also er spielt auch, er ist gerade nicht verletzt, aber ich sehe, unter den Top-Torschützen ist er nicht gelistet, er hat ein Vorlage gegeben, er hat die Nummer 91.
Das ist cool, weil das war meine Nummer im Flag Football.
Nice. ja, denn Derry Murkin sehe ich, dass der von Schalke gekommen ist, aber ansonsten, auch wenn ich mir jetzt diese Marktwerte irgendwie angucke, der eine, der 8 Millionen wert ist, der ist verletzt. Ansonsten hat man da jetzt keine so Standout-Player, Linksverteidiger.
El Karouani.
Ja, kenne ich aber auch nicht. Und ansonsten müsste das eigentlich ein Team sein, dem Freiburg einfach individuell überlegen ist.
Würde ich auch hoffen. Und auch an Sebastian Haller ist mal jetzt dann doch in seinen 30ern und hat nicht die gleiche Dynamik, die er damals an dem ersten Spieltag gegen die Eintracht hatte, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und dachte, holy shit, wer ist das denn? Das ist jetzt halt auch fast eine Dekade her. Ich würde auch sagen, dass der Freiburg zu Hause Favorit ist.
Zu Hause sogar, ja, auf jeden Fall. Ja, krass, das wäre natürlich krass, wenn Freiburg das gewinnt und dann aus 3 Spielen 7 Punkte hätte. Das ist schlecht, so darf man gar nicht denken, ne?
Also ich würde schon sagen, dass man da, dass das ein Punkt eine leichte Enttäuschung wäre und Niederlage nicht passieren sollte. Das ist jetzt ein bisschen arrogant, weil, ne, also Utrecht ist jetzt auch kein völlig unbekanntes Team in Europa und sowas, aber es ist halt schon, würde schon sagen, dass man individuell da so überlegen ist und halt auch den Wettbewerbsvorteil hat, dass man ständig gute Gegner eigentlich bekommt, gegen die man nicht immer so toll aussieht, fairerweise. Aber nach dem Bologna-Spiel bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass man Europa ganz gut angenommen hat und ich habe Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe gerade, Utrecht hat dann die beiden Spiele verloren und zwar beide mit 1-0 und zwar gegen Bergen, keine Ahnung. Und erste Spieltag, okay, gegen Lyon. Ja, gut, das ist natürlich schwierig. Aber Bergen?
Ja, naja. Also.
Ja. Nee, das wird was. Das ist sogar um 9 Uhr abends. Ich glaube, es ist einer der Spiele, die ich sehen kann. Freue ich mich
sehr
drauf.
Gut. Ja, ich werde wieder um Mitternacht den Zug zurück nach Frankfurt nehmen und um 3 Uhr morgens hoffentlich ankommen und dann gucken, wie man in dieser angeblichen Großstadt noch nach Hause kommt um 3 Uhr morgens. Und freue mich trotzdem sehr drauf. Und dann hören wir uns vermutlich Freitag, Samstag oder sowas. Ich werde, diese Folge hört ihr eh frühestens Montagabend oder Dienstagmorgen, weil ich morgen noch versuchen will, dieses Scheißproblem mit Apple endlich zu klären, die uns nicht antworten. Wenn ihr, kleiner Tipp, wenn ihr den Direktlink eingebt in der App, dann kommen alle neuen Folgen, aber aus irgendeinem Grund aktualisiert es einfach bei unserem Ding nicht. Wir hoffen, dass es, wenn ihr das hört, schon längst geklärt ist. Genau, aber ansonsten danke ich dir für die direkte Aufnahme nach dem Spiel.
Ja, danke fürs Moderieren.
Gerne. Und das fand ich jetzt unerwartet spaßig dann doch auch, das Spiel insgesamt. Von daher haben wir, glaube ich, ein ganz gutes erwischt und hoffe, voll. Das können wir dann auch nach Utrecht sagen. Vielleicht sind wir ja auch wieder am Mikro.
Yeah.
So oder so, der Podcast meldet sich und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.
Tschüss.